Von Assur nach Babylon. Ein Podcast des Altorientalischen Instituts der Universität Leipzig. Heute mit Professor Michael Streck und Dr. Janine Wende. Herzlich willkommen. Die meisten Menschen haben von Altorientalistik wenig oder gar nichts gehört. Unter den Fächern der Universität ist diese wissenschaftliche Disziplin ein sogenanntes Orchideenfach, das nur von wenigen studiert und von noch wenigeren als Beruf betrieben wird. Was also ist Altorientalistik?
Gehen wir vom Begriff Altorientalistik aus und zerlegen ihn in seine Bestandteile Alt, Orient und die Endung Istik, über die wir nachher noch etwas hören werden. Beginnen wir mit dem Begriff des Orients. Dieser Terminus ist von lateinisch Oriens aufgehend abgeleitet. Gemeint ist das Land der aufgehenden Sonne, das Land im Osten. Im 19. Jahrhundert sprach man auch vom Morgenland, ein heute veralteter Terminus. Als relationaler Begriff benötigt Osten einen Bezugspunkt, diesen bildet Europa, der Okzident, das Abendland, die Region, in der in der Neuzeit die orientalistischen Wissenschaftsdisziplinen entstanden. Europa ist der geografische Gegenpol zum Orient. Reist man von Europa aus in den Orient, also nach Osten, kommt man zunächst in die heutige Türkei. Die Geografen sprechen hier auch von Kleinasien. An die Türkei grenzen im Osten Armenien und im Süden Syrien. Wandern wir die Ostküste des Mittelmeeres hinunter, durchqueren wir erst den Libanon, dann Israel und Palästina und gelangen an die Nordostgrenze Ägyptens, das auf dem afrikanischen Kontinent liegt. Südlich an Syrien grenzt Jordanien und östlich an Syrien der Irak. Östlich des Irak liegt der bis an die pakistanische Grenze reichende Iran. Südlich des Irak erstreckt sich die riesige arabische Halbinsel mit den Staaten Saudi-Arabien im Zentrum, an der Ostküste Kuwait, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman, im Süden schließlich der Jemen. Die Grenzen sind nicht scharf, weder nach Osten hin noch nach Nordafrika hin. Ägypten wird manchmal in dem Begriff des alten Orients mit einbezogen, die weiter westlich liegenden Staaten Nordafrikas jedoch nicht. Für die so kurz beschriebene Staatengruppe verwendet man heute in politischem Zusammenhang meist den ebenfalls unscharfen Ausdruck Naher Osten. Im Englischen spricht man von Middle East, die Geografie spricht von Vorderasien. Mit dem so geografisch definierten Orient verbindet Europa heute meistens die islamische Welt.
Die islamische Geschichte geht natürlich auch weit zurück. Sie beginnt mit dem Auszug Mohammeds aus Mekka im Jahr 622 nach Christus. Aber für Altorientalistik ist das noch nicht alt genug, denn die befasst sich mit den vorislamischen Epochen des Orients. Die Vorgeschichte des alten Orients reicht viel weiter zurück, bis um etwa 10.000 vor Christus. In dieser Zeit fand erstmals in der Weltgeschichte die sogenannte Neolithische Revolution statt. Das war keine plötzliche Umwälzung, wie der Name suggeriert, sondern ein jahrtausendelanger Prozess, in dessen Verlauf Ackerbau und Viehzucht entstanden und währenddessen die Menschen sesshaft wurden. Dieser Prozess führte zu einer immer komplexeren Gesellschaft und brachte die ersten Städte der Menschheit im Süden des heutigen Irak hervor. In der zweiten Hälfte des 4. Jahrtausends vor Christus, also vor etwa 5.500 Jahren, fand dort eine entscheidende Innovation statt, nämlich die Erfindung der Keilschrift. Die stellt neben der altägyptischen Hieroglyphenschrift das älteste bezeugte Schriftsystem der Welt dar. Mit den ersten Keilschrifttexten beginnt die eigentliche Geschichte des alten Orients. Die Entwicklung der Schrift markiert also den chronologischen Startpunkt für die Altorientalistik.
Die Region der Schrifterfindung im Südirak war Teil des antiken Kulturraumes Mesopotamien. Dieser griechische Name bedeutet das Land zwischen den Flüssen und beschreibt im heutigen Sprachgebrauch die Region zwischen und um die Flüsse Euphrat und Tigris auf dem Gebiet der modernen Staaten Irak und Syrien oder genauer gesagt Nordostsyrien. Der Kulturraum Mesopotamien gliederte sich zu unterschiedlichen Zeiten seiner langen Geschichte in verschiedene politisch und kulturell definierte Regionen. Das südlichste Viertel zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris war im späten 4. und 3. Jahrtausend vor Christus das Land Sumer, während das nördlich angrenzende Viertel bis etwa zur Höhe des heutigen Bagdad Akkad hieß. Im 3. Jahrtausend bildeten die Sumerer mehrere Stadtstaaten. Die Region Akkad war Zentrum des über weite Teile Mesopotamiens herrschenden altakkadischen Großreichs. Im 2. und 1. Jahrtausend vor Christus war die Stadt Babylon das politische und kulturelle Zentrum der gesamten Südhälfte des Iraks. Sumer und Akkad waren nun als Babylonien vereint.
Den Gegenpol dazu im Norden bildete Assyrien, das zu Beginn des 2. Jahrtausends vor Christus ins Licht der Geschichte trat. Das Zentrum Assyriens war der Oberlauf des Flusses Tigris zwischen den heutigen Städten Bagdad und Mosul. Während Assyrien in der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends auf dieses Zentrum beschränkt war, breitete es sich ein halbes Jahrtausend später in Richtung Westen aus, bis zum Oberlauf des Euphrat. In der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends vor Christus errichteten die Assyrer ein Imperium, das ganz Vorderasien umfasste und für kurze Zeit sogar Ägypten. Babylonien befand sich in dieser Zeit im Schatten Assyriens und war teilweise sogar assyrische Provinz. Wenn wir uns vom babylonischen und assyrischen Kernland wegbewegen, dann kommen wir in eine weitere Region, die wir als Obermesopotamien bezeichnen. Das lässt sich zwischen Assyrien am Oberlauf des Tigris im Osten und dem Euphrat im Westen verorten. Vom 3. Jahrtausend bis zur Mitte des 2. Jahrtausends war diese Region politisch und teilweise auch kulturell eigenständig. Zwischen dem 16. und 14. Jahrhundert vor Christus, also vor 3.500 Jahren, etablierte sich dort das Mitanni-Reich, das wir der hurritischen Kultur zuordnen. Danach wurde Obermesopotamien in das expandierende Assyrische Reich eingegliedert. Und schließlich, als vierte Region, muss auch das östlich an den Tigris angrenzende Gebiet dem politischen und auch dem kulturellen Raum Mesopotamiens mit zugerechnet werden, auch wenn es eigentlich nicht zwischen den Flüssen liegt. Das östlich an Assyrien angrenzende Osttigrisland gehörte ab der zweiten Hälfte des 2. Jahrtausends dem Assyrerreich an. Und das östlich an Babylonien angrenzende Osttigrisland wurde bereits im Verlauf der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends ein Teil Babyloniens. Damit haben wir knapp die Reiche der Sumerer, Babylonier und Assyrer in Mesopotamien umrissen. Aber das ist natürlich nicht alles. In diesen drei Jahrtausenden Geschichte unterhielten diese Regionen auch Beziehungen zu benachbarten Reichen und Kulturen.
Und auch diese Kulturen sind Gegenstand der Altorientalistik. In Südwest-Iran, Babylonien östlich benachbart, finden wir vom 3. bis zum 1. Jahrtausend die Elamer mit dem Reich Elam. In Syrien westlich des Euphrats, an der östlichen Mittelmeerküste und auf dem Gebiet des heutigen Israels und Palästinas, waren in der altorientalischen Geschichte zahlreiche Reiche zu Hause. Wir können hier nur einige wichtige über die Jahrtausende hinweg nennen. Da war zunächst das Reich von Ebla, 60 Kilometer südlich von Aleppo. Dann 1000 Jahre später, zwischen 1400 und 1200, an der syrischen Mittelmeerküste die blühende Hafenstadt Ugarit. Noch etwas später an der östlichen Mittelmeerküste im heutigen Libanon die Phönizier. Im syrischen Binnenland gab es gleichzeitig verschiedene aramäische Staaten. Und dann schließlich im 1. Jahrtausend vor Christus im heutigen Israel und Palästina die Reiche Samaria und Juda. Im 2. Jahrtausend herrschten die Hethiter über weite Teile der heutigen Türkei und im 1. Jahrtausend vor Christus existierte nördlich von Assyrien, im heutigen Armenien und der Osttürkei, das Reich Urartu. Das Assyrische Reich wurde am Ende des 7. Jahrhunderts vor Christus von den Babyloniern und Medern, letztere sind ein Volk aus dem West-Iran, zerstört. Babylonien wurde 539 von den Persern erobert. Bis zur Eroberung Alexanders des Großen, der sich Vorderasien eroberte, am Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus, war Babylonien Teil des Perserreichs und danach gehörte es den Reichen der Seleukiden und der Parther an. Das Ende der politischen Existenz Assyriens und der Selbstständigkeit Babyloniens markiert jedoch nicht das Ende altorientalistischer Zuständigkeit. Diese ist vielmehr erst mit dem Erlöschen assyrischer und babylonischer Kultur und insbesondere dem Versiegen der Keilschriftquellen im 1. Jahrhundert nach Christus erreicht. Der alte Orient und der Forschungsgegenstand der Altorientalistik lassen sich jedoch nicht nur geografisch und chronologisch, so wie wir das bislang getan haben, sondern auch kulturell definieren.
Dabei sind zwei charakteristische Kulturmerkmale besonders hervorzuheben. Das erste sind die Rollsiegel. Bei Ausgrabungen wurden und werden sie zu Zehntausenden gefunden. Rollsiegel sind kleine Zylinder, etwa einige Zentimeter groß und meistens aus Stein geschnitzt, die auf Ton abgerollt wurden, also auf Schriftdokumenten, auf Gefäßen oder auf deren Verschlüssen. Die Abrollung zeigt dann eine Abbildung und sehr oft auch eine Inschrift, die den Besitzer benennt. So wie heute eine Unterschrift, dienten sie der Beglaubigung von Dokumenten oder der Versiegelung von Gegenständen. Rollsiegel waren die vorherrschende Siegelform in weiten Teilen Vorderasiens im 3. und im 2. Jahrtausend vor Christus. Und sie wurden auch noch im 1. Jahrtausend gebraucht, allerdings dann schon neben Stempelsiegeln, die in dieser Zeit vermehrt im Gebrauch waren. Eine Ausnahme dazu bildeten die Hethiter in der heutigen Türkei, die durchweg Stempelsiegel bevorzugten.
Neben dem Rollsiegel war das andere Charakteristikum des alten Orients und für die Altorientalistik von noch größerer Bedeutung die Keilschrift und ihr primärer Schriftträger die Tontafel. Nach ihrer Erfindung in Südmesopotamien am Ende des 4. Jahrtausends vor Christus verbreitete sich die Keilschrift über große Teile Vorderasiens. Sie wurde auf zahlreiche altorientalische Sprachen übertragen und war dann vom 3. Jahrtausend bis zur ersten Hälfte des 1. Jahrtausends vor Christus das vorherrschende Schriftsystem des alten Orients. Die Keilschrift übersprang weder die Grenze nach Kreta und dem griechischen Festland, dort war sie nie in Gebrauch, noch wurde sie in Ost-Iran heimisch. In Ägypten wurde die Keilschrift nur im diplomatischen Schriftverkehr mit den Herrschern Vorderasiens in einer Epoche gebraucht, die wir die Amarna-Zeit nennen, zwischen 1400 und 1300 vor Christus. Ansonsten bediente man sich in Ägypten der eigenen Hieroglyphenschrift und des davon abgeleiteten Hieratischen. Neben der Keilschrift wurden im alten Orient zwar gelegentlich auch andere Schriftsysteme, wie die noch nicht entzifferte proto-elamische Schrift im frühen 3. Jahrtausend, die luwische Hieroglyphenschrift, die urartäischen Hieroglyphen oder die altpersische Keilschrift gebraucht. Alle diese Schriften wurden jedoch nie zu einem ernsthaften Konkurrenten der Keilschrift. Erst mit den im Verlauf des 2. Jahrtausends vor Christus in Syrien und Israel-Palästina entstehenden Formen des Alphabets erwuchs der Keilschrift ein Rivale, der sie dann im 1. Jahrtausend vor Christus schrittweise verdrängte. Der Gebrauch der Keilschrift nahm in den Jahrhunderten vor Christi Geburt immer mehr ab. Der letzte Keilschrifttext, ein Text astronomischen Inhalts, stammte aus der Stadt Uruk und datierte in das Jahr 79 nach Christus. Ob einige der sogenannten Graeco-Babyloniaka, das sind Tontafeln mit griechischen Umschriften von Keilschrifttexten, noch etwas später, vielleicht in das 2. Jahrhundert nach Christus, anzusetzen sind, ist umstritten. Damit war die Keilschrift erloschen.
Das Erlöschen der Keilschrift markiert für die meisten Forschenden die untere zeitliche Grenze des Forschungsgegenstands der Altorientalistik. Das heißt, Babylonien unter der Herrschaft der Sassaniden, das war zwischen 226 und 651 nach Christus, und auch das babylonische Erbe in der mandäischen Kultur des Iraks liegen bestenfalls am Rand des altorientalistischen Forschungsfeldes. Für diese Themen sind primär andere Wissenschaftszweige zuständig, zum Beispiel die Iranistik und die Aramaistik. Genau genommen ist unsere eingangs getroffene Aussage, die Altorientalistik beschäftige sich mit dem vorislamischen Orient, also nicht ganz korrekt. Es gibt eine zeitliche Lücke von einigen Jahrhunderten zwischen dem Ende des alten Orients im engeren Sinne und dem Aufkommen des Islams, mit der sich die Altorientalistik normalerweise nicht beschäftigt. Die Fachgrenzen sind also nicht ganz scharf umrissen, was aber kein Problem darstellt, denn die Wissenschaft arbeitet interdisziplinär.
Wir haben nun soweit den Begriff der Altorientalistik definiert nach den Teilen Alt für die Geschichte, Orient geografisch und schließlich auch kulturell. Das Fach wird mit der Bezeichnung Altorientalistik an vielen deutschen Universitäten geführt, aber nicht an allen. An einigen Universitäten heißt dasselbe wissenschaftliche Fach Assyriologie. Das ist ein Begriff, der auch im englischsprachigen Raum als Syriology noch weit verbreitet ist. Dieser Begriff leitet sich von Assyrien, der Landschaft Assyrien, ab. Die Bezeichnung reflektiert den Beginn des Faches im 19. Jahrhundert, als die wichtigsten Keilschriftquellen aus dem alten Assyrien im Norden Mesopotamiens stammten. Seitdem hat sich der Forschungsgegenstand jedoch gewaltig vergrößert. Das heißt, Assyriologen beschäftigen sich selbstverständlich auch mit den Babyloniern, den Sumerern und den anderen vorhin genannten altorientalischen Kulturen. Für die vielen Unterdisziplinen der Altorientalistik sind auch weitere Begriffe in Gebrauch, wie etwa die Sumerologie, die Hethitologie oder die Ugaritistik. Der Terminus Altorientalistik ist auch nicht unproblematisch und das in doppeltem Sinn. Da ist zum einen die Istik-Endung, die die Altorientalistik mit der Germanistik, Anglistik, Romanistik, Slavistik, Arabistik und weiteren Disziplinen teilt. Das sind alles Wissenschaften verschiedener Sprachen und Literaturen. Die Endung Istik suggeriert, die Altorientalistik sei, wie die Germanistik und ihre Schwestern, nur eine Sprach- und Literaturwissenschaft. Bisweilen findet man auch den Ausdruck altorientalische Philologie als Gegenstück vor allem zur klassischen Philologie, letzteres die Wissenschaft von den altgriechischen und lateinischen Texten. Beide Begriffe, Altorientalistik wie altorientalische Philologie, beschreiben aber nur die eine Hälfte des altorientalistischen Forschungsfeldes. Die andere Hälfte sind die Geschichte und Kulturgeschichte des Alten Orients. Altorientalistik ist also zugleich eine historische, kulturhistorische und sprach- sowie literaturwissenschaftliche bzw. philologische Disziplin. Das zweite Problem mit dem Begriff Altorientalistik betrifft den eurozentrischen Terminus Orient. Es stellt sich die Frage, ob die Fachbezeichnung deshalb heute überhaupt noch zeitgemäß ist. Die Orientalismusdebatte konzentrierte sich zwar stets auf Europas Sicht auf den islamischen Orient, doch war auch die Altorientalistik nie völlig frei von kulturell geprägten Werturteilen und Stereotypen gegenüber dem alten Orient, etwa wenn altorientalische Reiche als statisch oder despotisch qualifiziert wurden. Ist das Grund genug, die Bezeichnungen Altorientalistik und Alter Orient durch andere zu ersetzen? Oder genügt es, den Begriff Orient nur als geografischen und nicht auch kulturellen Gegenpol zum Okzident zu definieren? Man kann sich auch fragen, welche andere Bezeichnung stünde überhaupt zur Verfügung. Eine Altvorderasienkunde etwa würde denselben Forschungsgegenstand wie die Altorientalistik umreißen. Der Terminus ist zwar ebenso relational und auf Europa bezogen, aber er ist historisch unbelastet. Solange die Diskussion um diese Fragen noch nicht ausreichend geführt worden ist, heißt das Fach im deutschsprachigen Raum weiterhin meistens Altorientalistik.
Das war die erste Folge unseres Podcasts von Assur nach Babylon zum Thema Was ist Altorientalistik? In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Wiederentdeckung des Alten Orients und der Entzifferung der Keilschrift.